Da kann man sich drauf freuen. Ich habe gerade so überlegt, als wir so gesungen haben und dann das so heftig auch rübergekommen ist. Wenn Jesus wiederkommt und wir dann auch unter den Lebenden sind, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, so richtig rechnen wir nicht damit, oder? Also, da bin ich ganz ehrlich, jetzt geht so langsam auf Weihnachten zu. Erster Advent heute Morgen, als wir am Frühstückstisch saßen, dann hat meine Frau schon den, wir haben sogar zwei Advents, kann man nicht vom Kranz reden, wir haben einen runden und einen in Reihe und da haben also schon zwei Kerzen gebrannt bei uns heute Morgen. Und jetzt hier im Gottesdienst durch deine Einführung, jetzt geht's so richtig wieder los in diese Advents- und Weihnachtszeit. Freut man sich vielleicht schon auf den 24. hoffentlich und auf die Weihnachtsfeiertage. Einerseits sind es freie Tage, ist auch ganz schön, mal am Stück. Ja, Jesus, dann kommt vielleicht danach. Also wir rechnen doch nicht damit, oder? Also ich nicht, gebe ich ehrlich zu. Aber trotzdem die Vorstellung, dieses Lied, wenn dann Jesus sichtbar wieder sein wird, übersteigt sowieso meine Vorstellungskraft, wenn alle Welt gleichzeitig, wenn die Erde jetzt eine Scheibe wäre, dann könnte man sich das ja noch vorstellen. Aber ist sie ja bekanntlich nicht. Wie wird das sein, wenn Jesus gleichzeitig für alle sichtbar erscheinen wird? Also, ich weiß nicht, aber es wird bombastisch sein. Und wenn dann die Christenheit weltweit einstimmt, womöglich mit diesem Lied, ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß, das muss ein Gesang sein. Und unter diesem Gedanken, Herr Jesus, doch, dann komm bald. Maranatha, komm bald. Dann muss ich auch keine Geschenke mehr einkaufen. Weil das fängt ja jetzt auch wieder an. Wie geht es ja? Der Terminkalender, vermute ich mal, zumindest in der Überlegung, der wird ja zu Weihnachten hin womöglich immer dichter. Manchmal glaube ich, das ist aber nur so ein, irgendwie ja, jetzt Adventszeit, was ich da noch alles erledigen muss, was ich da noch alles machen muss, worum ich mich noch um alles kümmern muss. Und man kommt dann vielleicht in so eine Weihnachtshektik rein, obwohl man sich ja vornimmt, also dieses Jahr anders. Also alles ein bisschen, ich genieße es und ich zünde die Kerzen an, setze mich aufs Sofa oder an den Esszimmertisch, an den Kachelofen, wenn man dann einen hat, und eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, ein Buch. Das kenne ich ja so aus eigener Erinnerung oder aus eigenem, was man so wünscht. Alles ein bisschen, jetzt komm mal so ein bisschen. Und dann irgendwie, aber klappt's halt doch nicht. Manchmal glaube ich, wir bilden uns das vielleicht aber auch nur ein, dass so viel los ist. Und als Hauptamtliche muss man sagen, da kriegt man dann so zu Weihnachten hin schon Mitleid. Also man bekommt das gespiegelt. So, oh ja, gell, ihr Hauptamtlichen, oh, und dann Weihnachten und ganz viel. Dann sage ich manchmal, also jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, als Pastor in der Süddeutschen Gemeinde, im Süddeutschen Gemeinschaftsverband, jetzt bin ich ja gar nicht mehr Pastor, ich bin für alle Pastoren zuständig, sage ich immer, nee, also wir haben halt an Heiligabend einen Gottesdienst. Und je nachdem, wenn der erste Sonntag ist, dann hat sich's eh, wenn der erste Donnerstag ist, okay, dann macht man am ersten den Gottesdienst und dann folgt der dritte, eins, zwei, drei, der vierte, dann da wieder ein Gottesdienst. Aber geht, ganz ehrlich. Pfarrer und Pfarrerinnen, die haben ein Tafelsprogramm. An Heiligabend bis zu drei Gottesdienste. Der erste Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, womöglich am 31., am 1. Januar und dann noch am 6. Distriktsgottesdienst. Das tut gut, so dieses Mitleid. Oh ja, mein Hauptdienst. Nö, geht. Und trotzdem hat man so einen Eindruck, jetzt wird alles irgendwie wieder dicht gedrängt. Wann plant man die Weihnachtsfeiertage? Ja, wir in unserer, also nicht, oder in der Familie meiner Frau, muss ich dazu sagen, da ist immer irgendwie am ersten oder ist normalerweise der zweite Weihnachtsfeiertag, kommen alle Geschwister zusammen. Oh ja, macht man halt mit. Es ist auch schön, also gar keine, wenn es nicht bei uns zu Hause ist. Aber meine Schwägerin, die lädt gern zu sich ein und das ist super. Es ist ja dann auch schön. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag ist man vielleicht woanders. Irgendwie der Kalender füllt sich dann doch. Warum sage ich das jetzt? Echt eine lange Einleitung zu meiner Predigt. Denn es hängt mit dem Thema zusammen. Jetzt hoffe ich, dass es hier ja wunderbar klappt. Der Samariter in meinem Kalender, sich von Jesus unterbrechen lassen. Bibelfeste Menschen hier wissen jetzt wahrscheinlich schon, um welche biblische Geschichte es heute geht. Ganz wichtig, man braucht keine Bibelkenntnis, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Und wenn wir Prediger dann auch manchmal irgendwie so ein frommes Vokabular verwenden, was manchmal einfach rausrutscht, dann muss man das auch nicht verstehen. Man braucht kein Bibelwissen, keine Kenntnis, um einen Gottesdienst zu feiern. Also falls du zu solchen Leuten jetzt gehörst, die mit diesem Stichwort Samariter nichts anfangen, völlig egal, ich werde es eh gleich erzählen, diese Geschichte. Es ist übrigens der einzige Ritter in der Bibel. Gut, mit einem T geschrieben, sei es drum. Aber es geht heute um den, jetzt füge ich es hinzu, um den sogenannten barmherzigen Samariter. Unter dem Stichwort sich von Jesus unterbrechen lassen und vielleicht jetzt auch ganz bewusst so in dieser Adventszeit, Weihnachtszeit, wo eben doch so viel Gutes, Wertvolles, Traditionelles dabei ist und dann vieles einfach gemacht werden muss oder man nimmt sich's vor und trotzdem die Bereitschaft mitzubringen, sich von Jesus unterbrechen zu lassen. Also eine Art Platzhalter im Tagesablauf, im Wochenablauf zu haben, wo ein Samariter Platz hätte. Ich erkläre es gleich, was ich damit meine, weil das jetzt schon ein wenig abstrakt ist momentan. Der Samariter in meinem Kalender sich von Jesus unterbrechen lassen. Ich möchte das unter folgendem Gedanken so ein bisschen untermauern. Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Also Glaube, die Beziehungspflege. Glaube bedeutet für mich, ich habe Jesus wann auch immer, zu einem festen Zeitpunkt oder über die Lebensgeschichte in mein Herzen aufgenommen, in mein Leben eingeladen. Als Christen spricht man dann oft von der Bekehrung oder von dem, dass man zum Glauben gekommen ist. Ein Übergabegebet gibt unterschiedliche Wege. Und dann ist es ja eine Beziehung, die ich pflege zu Jesus Christus. Eine Beziehung, die sich hoffentlich auch in meinem Alltag widerspiegelt. Und deshalb Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Also Fragen stellen ist wichtig. Wir sollten ein Leben lang Fragende bleiben. Und manchmal gehören wir zu denen, die auch Antworten geben. Nicht als Besserwisser, nein, vielleicht aus der Lebenserfahrung. Oder tatsächlich aus einem genährten oder angelesenen Wissen. Gar keine Frage. Aber der Glaube, das Christsein erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Vom Kopf ins Herz in die Hand. Ganz klassisch. Und dazu dient jetzt diese Geschichte von diesem barmherzigen Samariter. Ich lese sie uns jetzt auch gleich vor. Wer eine eigene Bibel dabei hat, der darf gerne aufschlagen. Lukas Evangelium, 10. Kapitel. Ich lese die Verse 25, auch wenn jetzt hier 37 steht, ich ende bei Vers 35. Denn die Verse 36 und 37, die bilden dann das Ende der Predigt. Und in diesen beiden Versen steckt dann die Herausforderung, die wir uns, sage ich mal so, gefallen lassen dürfen, wenn wir in die kommende Woche starten. Lukas 10, 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. Kurze Erklärung, Gesetzesgelehrte waren die Top-Theologen, die Top-Geistlichen der damaligen Zeit zu Jesus. Die kannten sich aus. Die würden mich locker in die Tasche stecken, wenn ich mit solchen Leuten im Gespräch gewesen wäre. Die kannten sich aus. In ihrer damaligen Bibel, was wir als unser Altes Testament bezeichnen. Die kannten sich, die waren top gebildet. Und sie hatten sich mit Jesus doch auch schwer getan, weil Jesus so anders irgendwie von Gott geredet hat, sehr weise von Gott geredet hat, schon als 12-Jähriger damals im Tempel. Von ihm ging irgendwie was aus. Und das hat die gestört, einerseits vielleicht, weil er mehr Zulauf hatte als sie, mag ein Grund gewesen sein, aber auch, weil er so anders über Gott, er hat ihn als seinen Vater bezeichnet, er hat sich selber als Sohn Gottes bezeichnet. Aber das geht ja gar nicht. Also Gott ist immer etwas, nachdem man, wo man nach oben schaut, wo man anbetet. Also Gott kommt doch nicht zu uns. Und wenn, dann kommt er als großer Zampano und schmeißt die Römer aus unserem heiligen, gelobten Land. Okay, so, aber nicht so wie dieser Jesus. Also sie haben sich sehr schwer getan mit diesem Jesus. Sie haben sich an ihm gestört. Und wir merken auch an der Motivation oder an dem, was wir lesen, dass die Motivation dieses Gesprächs, das dieser Gesetzesgelehrte mit Jesus gesucht hat, keine schöne war. Und versuchte ihn und sprach. Also er wollte ihn so, ja, überführen oder irgendetwas finden, womit man Jesus jetzt vielleicht sogar anklagen könnte oder wo man endlich mal was hat, wo man sagen kann, ey, der hat das gesagt und deshalb geht weg von dem Jesus. Er versuchte ihn. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Nächste Unterbrechung. Den Juden war schon immer klar, ewiges Leben, also das Leben in der Gegenwart Gottes, im sichtbaren Machtbereich Gottes, ist nichts, was ich mir erarbeiten kann. Klar, er fragt, was muss ich tun? Das klingt nach dem, ich muss irgendwie was machen. Aber es geht um ein Erbe. Und der Erblasser verteilt das Erbe. Ich kann nicht sagen, also mir steht jenes und dieses zu. Klar, es gab das Erstgeburtsrecht. In Deutschland haben wir immer noch so, dass die Verwandtschaft ersten Grades, die bekommen ihren Pflichtanteil. Es gibt gewisse Gesetzesmäßigkeiten, aber trotzdem, der Erblasser entscheidet über das, wem er sein Erbe zuteilt. Das war auch den Juden klar. Sie sind angewiesen auf einen gnädigen und barmherzigen Gott. Sie können sich die ewige Gottgemeinschaft nicht verdienen oder erarbeiten. Es ist immer etwas, was Gott zuteilt als Erblasser. Sie haben natürlich versucht, durch das Tun, und das war auch das Wertvolle bei den Gesetzesgelehrten, dass sie ein Leben führen wollten, das tadellos ist, das makellos ist, damit ich in die Gottesbegegnung kommen kann. Jesus sagt selber mal, hey, das, was sie sagen, ist gut und richtig, nur sie leben selber nicht. Und das hat er ihnen angekreidet. Also, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, Jesus ergreift das Wort, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Der Gesetzesgelehrte aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt dann wieder, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, und du wirst leben. Und jetzt merken wir diesen vielleicht kleinen oder feinen Unterschied. Im Gesetzesgelehrten ging es um das ewige Leben. Und Jesus holt ihn aber in die Gegenwart zurück. Tu dies, und er sagt dann nicht, und du wirst ewiges Leben haben, sondern tu dies und du wirst leben. Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Glaube darf, ich sage sogar, muss im positiven Sinne des Wortes, muss sich zeigen, muss sich spiegeln in dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich anderen helfe. Tu dies und du wirst leben. Es geht immer um das Irdische hier, um das, dass ich das, was ich glaube, auch in die Tat umsetze. Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er, der Gesetzesgelehrte, aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus. Möchte sich irgendwie von Jesus zusagen lassen, hey, du bist doch ein guter Gesetzesgelehrte. Und jetzt fragt er ihn also, und wer ist mein Nächster? Die Gottesbeziehung war für den Gesetzesgelehrten natürlich geklärt, die ist das ist safe, da weiß ich, was ich zu tun habe, aber na, ich soll ja meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Eine berechtigte Frage. Wird ja kein Namen genannt, wird nicht näher umschrieben, sondern nur dieser Überbegriff Nächster. Wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Der trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Eine ganz einfache, simple Geschichte, die doch eigentlich offensichtlich ist, wer mein Nächster ist. Der da am Boden liegt. Der wurde ausgeraubt. Nicht nur ausgeraubt, dem hat man mehr als nur übel zugespielt, den hat man halb nackt, halb tot liegen lassen. Und wenn da keine Hilfe kommt, dann wird er diesen Überfall nicht erleben. Das kann man rauslesen. So, und jetzt schildert Jesus, wie da insgesamt 3 Personen vorbeikommen, die im übertragenen Sinne immer auch für eine gewisse Gruppierung stehen. Und die ersten beiden, die sind sich eigentlich sehr ähnlich, nicht nur in ihrem Verhalten. Also, und das Verhalten, ich finde, das geht nicht. Die laufen, die kommen von Jerusalem. Beide, Priester und Levit, haben gedient am Tempel. Und die hatten auch ihre Arbeitszeiten. Also es war nicht so, dass ein Priester im Tempel irgendwo gewohnt hat und rund um die Uhr. Nein, es gab viele Priester, die hatten ihre Arbeitszeiten. Und die Leviten waren die Helfer in der katholischen Kirche, könnte man vielleicht sagen, das waren die Ministranten. Ja, in der evangelischen Kirche waren es die Messdiener oder die, wie nennt man die, Messner, ja genau. Also beide, Priester, Levit, haben am Tempel gedient. Da gab es gewisse Reinheitsvorschriften, die ganz wichtig waren, dass man die einhält, damit man überhaupt am Tempel dienen kann. So, jetzt kommen die beiden aber von der Arbeit. Sie gehen von Jerusalem Richtung Jericho, also von der Anhöhe in Jerusalem Richtung Jordantal runter. Sie kommen von der Arbeit. Ganz wichtig, sie gehen nicht zur Arbeit. Sie kommen von der Arbeit. Warum ist das wichtig? Sage ich gleich. Jetzt kommt der Erste vorbei, sieht da jemand, und was macht er? Er geht an der entgegengesetzten Seite vorüber. Und ich vermute mal, vielleicht hat er mal so verstohlenen Blick gewagt, aber irgendwie wollte er sich nicht auf dieses Leid einlassen. Und da muss man doch helfen. Da kann ich nicht vorübergehen. Da muss ich doch helfen. In Deutschland würden beide eigentlich, ja, oder man könnte sie anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Ist ein Gesetz. Wir müssen Hilfe leisten. Und wenn es nur der Griff zum Smartphone ist und ich 110 oder 112 wähle. Wir sind verpflichtet, erste Hilfe zu leisten. Ob es dieses Gesetz damals gab, weiß ich nicht. Aber da brauche ich kein Gesetz. Das sagt doch der normale Menschenverstand. Also zumindest frage ich mal nach. Vielleicht in aller Vorsicht und was weiß ich, vielleicht ist es eine Falle, vielleicht tappe ich da rein und die anderen kommen gleich und es war nur vorgetäuscht. Gibt's ja alles. Aber ich gehe nicht an der entgegengesetzten Seite vorüber. Jetzt habe ich gesagt, beide haben am Tempel gedient, aber sie kamen von der Arbeit. Es gab Reinigungsvorschriften, es gab kultische Gesetze, und im Judentum ist es klar, dass ich mich am Blut anderer verunreinigen kann. Deshalb essen die auch koscheres Fleisch, also es muss komplett ausgeblutet sein. Der Gedanke steckt dahinter, im Blut ist Leben. Und deshalb stirbt Jesus und wir sprechen von seinem vergossenen Blut. Als man ihm in die Seite sticht, fließt Blut und Wasser raus. Jesus lässt sein Blut, also mit dem, dass das Blut rausgeht, endet ein Leben. Weil Blut steht für Leben, es pulsiert in uns durch Adern und Venen, durchs Herz und wie auch immer. Also Blut ist Leben und deshalb war klar, am Blut von toten Menschen kann ich mich verunreinigen. Das heißt, ich würde mich ja vom Tempeldienst ausschließen. Ich darf dann womöglich eine Zeit überlang nicht mehr meinem Dienst nachgehen. Es ist vielleicht der Versuch einer Erklärung, warum die beiden nicht geholfen haben. Aber nie eine Rechtfertigung und schon gleich gar nicht eine Entschuldigung für ihr Verhalten. Wenn Hilfe gefordert ist, und jetzt sage ich es nochmal, müssen wir helfen. Man kann sich versuchen, rauszureden. Aber für mich ist dieses Handeln ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Und selbst wenn sie sich an diesem Blut dieses Mannes verunreinigt hätten, es gab Möglichkeiten, durch Reinigungsabläufe sich wieder für den Dienst am Tempel zu reinigen. Gar kein Problem. Zumal sie jetzt Feierabend hatten. Die haben nicht geholfen. Sie gingen an der entgegengesetzten Seite vorüber. Und haben den Mann da im Grunde genommen verbluten lassen. Obwohl Gott schon in unserem Alten Testament, also in deren damaliger Bibel, über den Jesaja mitgeteilt hat, was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Ein paar Verse später sagt dann Gott durch den Jesaja, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Gott war schon immer ein Gott der Barmherzigkeit und hat es von seinen Leuten erwartet. Was hilft der schönste Gottesdienst, der tollste Lobpreis, wenn wir nicht für das stehen, wie du es am Anfang gesagt hast, hey, die Gemeinde hier in Untermünchheim, die Süddeutsche Gemeinschaftsgemeinde, die steht dafür, dass sie hilft. Das wäre ein tolles Zeugnis. Und das war das, was Gott schon immer eingefordert hat, diese Barmherzigkeit gegenüber dem Schwachen. Das wussten die beiden, der Priester und der Levit. Aber sie haben nicht geholfen. Und jetzt kommt der Samaritaner. Er kommt, sieht diesen Mann und was macht er? Es wird extra erwähnt, dass er auf der Reise war. Vielleicht war er ein Geschäftsmann, vielleicht hat er einen dringenden Termin gehabt. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch gar nicht zu viel hineinlegen. Aber was wir lesen, er kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und da steht im griechischen Text, es hat ihm die Eingeweide zusammengezogen. Das war also nicht nur ein psychisches Mitleid, sondern das hat sich auch physisch, körperlich, das kennen wir vielleicht, dass uns angesichts einer Not, dass man in sich so zusammenkrümmt. Warum? Weil er sich eingelassen hat, weil er nicht an der entgegengesetzten Seite, wo das Leid weit weg ist, sondern er ist hingegangen. Allein den Anblick. Er wurde innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Wenn ich die Straßenseite wechsle, wenn ich das Leid nicht an mich heranlasse, dann habe ich vielleicht gar nicht den Impuls zu helfen. Aber wenn wir das Leid an uns heranlassen, ob das psychisches Leid ist, ob das physisches Leid ist, ob das Situationen sind in einer Gesellschaft oder wie auch immer, wenn ich es an mich heranlasse, dann macht das was mit mir. Und deshalb lassen wir doch Leid auch an uns heran. Wir können nicht das Leid dieser Welt beheben. das schaffen wir nicht. Aber wir können da, wo es drauf ankommt, Hilfe leisten, die manchmal vielleicht auch über unsere eigene Kraft hinausgeht. Auch das kann sein. Also er geht hin. Was macht er? Er unterbricht seine Reise. Und jetzt, diese Nebenbemerkung möchte ich noch machen, warum das Besondere ist, warum Jesus einen Samariter erwähnt. Man kann davon ausgehen, dass da ein Jude am Boden lag. Und die Samaritaner, also die Samariter und die Juden, die waren sich, jetzt könnte man vielleicht sagen, das Wort Spinnefeind, die haben sich nicht vertragen, weil die Samariter eine Mischreligion hatten. Die hatten ihren eigenen Anbetungsort in Samarien. Man hat oben im Norden Galiläa, dann kommt der Landstrich Samarien und unten Juda. So kann man sich in dieser Nord-Süd-Aussehnung Israel zur damaligen Zeit vorstellen. Und Samarien war mittendrin. Wenn man von Galiläa nach Juda ging, dann hat man gerne den Umweg über das Jordantal in Kauf genommen, um eben nicht durch das ungeliebte Land der Samariter zu gehen. Ich mach's uns mal an einer biblischen Begebenheit klar, um zu verstehen, was das Besondere war, dass der Samariter sich diesem Mann zugewandt hat. Aus dem Lukas-Evangelium. Dann war es soweit, die Tage kamen näher, an denen Jesus die Welt verlassen und in den Himmel aufgenommen werden sollte. Dann nahm Jesus sein Ziel fest in den Blick und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Jesus hat nicht den Umweg über das Jordantal genommen. Jesus ist Jesus, er zieht quer durch Samarien. Da kamen diese beiden Jünger, die er vorgeschickt hat, in ein Dorf in Samarien und wollten dort für ihn eine Unterkunft suchen. Doch die Dorfbewohner nahmen Jesus nicht auf. Warum? Weil Jerusalem das Ziel seiner Reise war. Hey, komm, jetzt, ihr verdient doch Geld damit, wenn wir bei euch Herberge nehmen. Aber ihr wollt nach Jerusalem, das merke ich, das weiß ich. Nee, no go, nicht bei uns. Sucht euch woanders. So diese Herbergsuche kennen wir ja auch aus der Weihnachtsgeschichte. War es ein anderer Grund, warum Jesus keinen Platz hatte. Aber hier, so, jetzt kommen die beiden zurück und sagen das Jesus und den anderen Jüngern. Und dann gibt's da diese zwei Donnersöhne, so werden sie umschrieben, Jakobus und Johannes. Als die Jünger Jakobus und Johannes das erfuhren, fragten sie, Herr, wenn du willst, dann sagen wir, Feuer soll vom Himmel fallen und sie vernichten. Also jetzt mal, merken wir, weil Jesus keine Herberge kriegt, wünschen die zwei Jünger, die schon ganz lang mit Jesus unterwegs sind, die wissen, wie Jesus tickt. Hey, Jesus, die können wir doch vernichten. Deren Leben ist doch nichts wert. Die haben dir die Herberge verwehrt. Zack, töt sie. Also merken wir dieses Verhältnis Samariter und Juden. Und jetzt kommt, jetzt gehen wir wieder in die Geschichte zurück, jetzt kommt dieser Samariter. Er hätte vielleicht noch die größten Gründe gehabt, die beste Rechtfertigung zu sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ist mir doch egal, wenn der stirbt. Aber auch hier keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung. Aber im Vergleich zum Priester und Levit vielleicht noch am ehesten ein nachvollziehen können, warum er nicht hilft. Aber er hilft. Er hilft. Er lässt das Leid an sich heran. Und er hilft. Und ich komme zum Schluss und möchte uns noch ein paar Herausforderungen mitgeben. Die Predigt soll auch die Herausforderung sein, in unserem Tagesablauf, in unseren Kalendern, im bildlichen Sinne gesprochen, Platz zu haben, einen Platzhalter zu haben, wo wir gefordert sind, Hilfe zu leisten. Mitleiden. Es beginnt da, wo wir anfangen mitzuleiden, wo wir das Leid der anderen an uns heranlassen. Und das kann manchmal ganz schön anstrengend sein, weil es eben mit uns auch was macht, wenn wir uns dem Leid zuwenden. Vielleicht zieht es in uns auch alles zusammen. Ja, das darf es. Und das ist hilfreich, damit wir in diesen Modus kommen, doch hier ist meine Hilfe gefordert. Und dann müssen wir vielleicht auch mal ganz konkret erste Hilfe leisten. Und da denke ich jetzt nicht an den Verbandskasten im Auto. kann auch das natürlich sein. Aber das, was jetzt gerade nötig ist, um Not zu wenden. Reiseänderungen. Der Samariter war auf einer Reise. Ich vermute mal, er unterbricht seine Reise. Vielleicht wollte er in dieser Herberge, wo er diesen verletzten Mann hingebracht hat, gar nicht übernachten. Aber er macht's. Er kümmert sich. Er trägt im wahrsten Sinne des Wortes mit. Er legt den Verletzten auf sein Lasttier, wahrscheinlich einen Esel, nimmt vielleicht Gepäck runter, damit der Platz hat, weiß ich alles nicht. Aber kann man sich womöglich vorstellen. Und er unterstützt ihn. Sagt zu diesem Herbergswirt, pass auf, jetzt hier haben wir jemand, ich muss morgen weiterziehen. Aber wenn du weißt, Aufwendung hast, weil ich komme nochmal, ich leiste nochmal zweite Hilfe, ich komme nochmal vorbei und wenn es dann teurer war als das, was ich dir schon gegeben habe, ich bezahle das. Das sind Herausforderungen, die jeder für sich, da gibt es jetzt nicht pauschal irgendwas, was wir daraus ableiten können, aber diese Bereitschaft, unseren Alltag von Jesus auch in der Adventszeit mal unterbrechen zu lassen. Um Hilfe zu leisten, wo Hilfe gefordert ist. Ich habe vorhin gesagt, ich habe Vers 36 und Vers 37 weggelassen. Und das sind die entscheidenden Verse. Nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, wendet er sich dem Samariter zu. Sie gucken, bin ich schon zu weit? Nee, ich bin noch nicht so weit, genau. Jetzt fragt Jesus den Samariter. Wer fragt, führt übrigens. Ja, wer fragt, führt ein Gespräch. Und das macht Jesus. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und jetzt brauche ich nochmal eure volle Aufmerksamkeit. Der Gesetzesgelehrte hat gefragt, wer ist mein Nächster? Was macht Jesus? Er dreht die Frage. Es geht nicht um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern um die Frage, wem bin ich der Nächste? Das ist ein feiner Unterschied, aber ein ganz wichtiger Unterschied. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Also Jesus stellt mich konkret vor die Herausforderung, wo bin ich derjenige, der dem anderen Hilfe leisten kann? Es ist ein viel aktiveres Fragen. Es grenzt nicht aus. Wer ist mein Nächster? Und dann rattert es vielleicht ab, naja, dem, der mir sympathisch ist, der vielleicht meinen Glauben teilt, der mir noch nichts hat zu Schulden kommen lassen. Nee, das blende ich dann aus, wenn ich weiß, wem bin ich der Nächste? Ich gehe also viel sensibler und viel aktiver, gestalte ich das, wenn ich überlege, hey, wer braucht denn meine Hilfe? Merkt ihr diesen Unterschied? Da muss man schon gut reinlesen und sich hineinversetzen in dem, wie Jesus hier im Moment diesen Gesetzesgelehrten herausfordert. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und jetzt kapiert der Gesetzesgelehrte. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Dieses Verhältnis Nächster zum Nächsten nimmt eine ganz andere Blickrichtung ein. Ich überlege nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Viel aktiver. Und deshalb lasst ihr folgende Herausforderung gefallen, die ich mir selber gefallen lassen muss. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Und das ist die Herausforderung für uns, für euch als Gemeinde, aber für jeden Einzelnen. Sich an diesem Samariter ein Beispiel zu nehmen. Auch wenn ich vielleicht Gründe habe, das kann doch der andere viel besser und ich habe doch jetzt keine Zeit. Und nein, Christsein heißt, dass sich die Beziehung zu Jesus nicht im Stellen und Beantworten von Fragen erschließt, sondern im Handeln. Geh hin und handle du ebenso. Und die Hilfe, die kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Aber ich bitte euch, mich selber, bitten wir doch Gott, dass er uns eine Sensibilität schenkt, aufmerksame Augen, die sich die Frage stellen, hey, wo bin ich gefordert, Hilfe zu leisten? Ich bete noch und danke schon mal fürs Zuhören. Jesus, danke für diese Geschichte, die eigentlich ja so glasklar ist, so offensichtlich, was zu tun ist. Und dir gelingt es, diesen Gesetzesgelehrten wahrscheinlich mit auf diese Reise zu nehmen, wo es am Ende ja gar nicht mehr drum ging, um das ewige Leben und was man tun muss, sondern um das ganz Praktische, um das, wie lebe ich mein Leben und wo bin ich bereit, mich auch unterbrechen zu lassen von dem, was vielleicht wichtig und dringend ist. Wenn ich merke, da bin ich jetzt gefordert und da hilf uns. Und wir bitten dich auch, lass es in einem Maß sein, wo wir mitkommen. Schenk du uns die Kraft, die wir dazu brauchen. Danke, Jesus. Amen.